Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Prüfung und Beratung, das ist ja ein Klassiker. Wir interne Revisorinnen und Revisoren sollen beides tun, prüfen und beraten. Das mit dem Prüfen ist ja nicht das Problem. Probleme entstehen meist bei dem Part mit der Beratung. Bei Wirtschaftsprüfern ist das Ganze noch um eine Nummer krasser. Da sie ja Testate oder Gutachten abgeben, darf das nicht mit einer Beratung kollidieren. Dazu haben die Firmen interne Regelungen geschaffen, um potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden. Kein Wunder also, dass ein Artikel aus der SZ vom 27. Juni 2025 meine Aufmerksamkeit erregt hat. Titel und Untertitel lauten: Die eigenartige Doppelrolle des Gutachters. Der Fall Northvolt. In Schleswig-Holstein sollte eine riesige Batteriefabrik entstehen, mit staatlicher Hilfe. Das Projekt scheitert, die Aufarbeitung läuft. Ein Gutachten wirft nun Fragen zur Rolle der Beratungsfirma PwC auf. Autoren des Artikels sind Kaspar Busse und Lea Hampel. Hier der Artikel in Auszügen. Die Hoffnungen waren groß, sehr groß. Im März vergangenen Jahres eilten der damalige Kanzler Olaf Scholz und sein Wirtschaftsminister Robert Habeck, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Peter Karlsson als Chef der schwedischen Batteriefirma Northvolt nach Heide im Kreis Dithmarschen. Hier, etwa 100 Kilometer nordwestlich von Hamburg, sollte Europas Antwort auf die Batteriefabriken in Asien entstehen. Die Schweden wollten 4,5 Milliarden Euro investieren und mit grüner Windenergie Autobatterien herstellen. Doch aus all dem wurde nichts. Im Gegenteil, das Desaster im hohen Norden könnte ein Sinnbild für das Scheitern von milliardenschweren Prestigeprojekten werden. Northvolt meldete im März in Schweden Insolvenz an. Seitdem ist völlig ungeklärt, wie es mit der bereits im Bau befindlichen Fabrik in Heide weitergeht. Northvolt hat für den geplanten Fabrikbau eine Wandelanleihe in Höhe von rund 600 Millionen Euro von der staatlichen Förderbank KfW erhalten. Bund und Länder gaben Bürgschaften ab. Außerdem genehmigte die EU-Kommission Anfang 2024 direkte Fördermittel von Bund und Land in Höhe von rund 700 Millionen Euro. Dieses Geld wurde bislang aber nicht ausgezahlt. Weitere Großbürgschaften von Bund und Ländern für Fremdinvestitionen standen ebenfalls im Raum. Von der Euphorie ist nicht viel übrig. Jetzt gibt's vor allem Fragen. Haben Robert Habeck und Schleswig-Holstein leichtfertig Steuergeld verschwendet? Hätte eine genauere Prüfung Schlimmeres verhindern können? Bereits im Herbst 2023 gab es erste Berichte über angebliche Probleme bei Northvolt. CSU-Generalsekretär Martin Huber forderte am Donnerstag einen Untersuchungsausschuss des Bundestags. Grundlage für die Aufarbeitung, insbesondere zum Zustandekommen der Wandelanleihe, ist unter anderem ein Gutachten der Wirtschaftsberatung PwC. Dieses Gutachten ist jetzt nach langem Tauziehen öffentlich. Zunächst lässt sich daraus nachvollziehen, wie das Wirtschaftsministerium unter Habeck zu der Einschätzung kommen konnte. Northvolt wird als technisch wettbewerbsfähig bezeichnet. Man schätze das Absatzpotenzial für die Batterien als hoch ein und die Annahmen hinter der Umsatz- und Aufwandsplanung als grundsätzlich nachvollziehbar und plausibel. Eine Rückzahlung der Wandelanleihe sei plausibel, schreiben die Prüfer. Vor allem aber wirft das Gutachten Fragen zur Rolle von PwC auf. Das Beratungsunternehmen ist neben Deloitte, EY und KPMG eine der vier größten weltweiten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen. In Deutschland berät PwC seit Jahren die Bundesregierung sowie mehrere Landesregierungen in Bezug auf Staatshilfen, unter anderem beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds und bei Investitionsgarantien. Bei den Bürgschaften ist die Rolle von PwC besonders stark. Die Beratung hat seit mehreren Jahren einen Rahmenvertrag zur Beratung mit dem Bundeswirtschaftsministerium für die Vergabe. Gleiches hat sie mit mehreren Landesregierungen. Zum Zug kommt die Beratung aber selbst in Bundesländern wie Schleswig-Holstein, mit denen sie keinen Rahmenvertrag hat, weil für Bund-Länder-Bürgschaften von mehr als 20 Millionen Euro der Bund zuständig ist. Die Rolle von PwC ist dabei seit geraumer Zeit umstritten, denn PwC bewertet für den Staat, ob Hilfen für Unternehmen gut investiert sind. Das Unternehmen ist oder war aber teilweise selbst auch beratend für die jeweiligen Firmen tätig. Auch im Fall Northvolt zeigten schon Recherchen des NDR, dass PwC eine Doppelrolle hat. Dies wurde bekannt, als im Rahmen des Chapter 11-Verfahrens in den USA gegen Teile von Northvolt eine deutsche PwC-Tochter als Gläubiger Forderungen gestellt hatte. Auf eine kleine Anfrage von Bernd Buchholz, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP Schleswig-Holstein, hatte die Landesregierung gesagt, man habe erst im März dieses Jahres von der Doppelverpflichtung der Beratung erfahren und PwC setze gemäß eigenen Angaben intern strenge Regeln und Verfahren ein, um die Trennung zwischen verschiedenen Mandanten und Projekten zu gewährleisten. Nun zeigt das Gutachten aber, die Düsseldorfer Adresse des Büros, das die Beratung für das Ministerium vorgenommen hat, ist dieselbe wie die der PwC-Tochterfirma Strategy Ant, die an die schwedische Sparte des Unternehmens noch Forderungen hat. Und das, obwohl die Firmenzentrale von PwC in Frankfurt liegt. Das ist keine Brandmauer mehr, sondern ein klarer Interessenkonflikt zwischen der Beratung des Unternehmens und der Beratung der Bundesregierung bei der Frage, ob dieses Unternehmen solvent ist, sagt Buchholz. Auch andere Details lassen Zweifel an den internen Trennungen aufkommen. Im Gutachten sind mehrere Telefonate zwischen Northvolt, PwC und Strategy Ant aufgeführt. Haben also PwC-Mitarbeiter, die für das Wirtschaftsministerium geprüft haben, mit solchen, die Northvolt AB beraten haben, gesprochen? Eine fragwürdige Doppelrolle hatte PwC auch in anderen Fällen. Unter anderem war PwC für das Konglomerat um Rene Benko tätig, das für dessen Luxuskaufhaussparte eine Bürgschaft des Bundes und des Landes Berlin über 90 Millionen Euro erhalten hat. Wie viele Fälle es gibt, ist offen, da die jeweiligen Regierungen nicht bekannt geben, wer Bürgschaften erhält, um Unternehmen zu schützen. Auffällig an der Rolle von PwC ist aber weiteres. Während über die Jahre die Vergabe der Staatshilfen quasi geräuschlos lief, mehren sich zuletzt prominente Fälle, in denen Staatsgelder auch aufgrund von PwC-Gutachten vergeben wurden an Firmen, deren Geschäftsmodelle kriseln. Dazu gehört ebenfalls die Bürgschaft, die das Konglomerat um Rene Benko erhalten hat, aber möglicherweise auch Geld, das an die Meyer-Werft gegangen ist. Deren Sanierung wurde zuletzt vom Streit zwischen dem Insolvenzverwalter Ralf Schmitz und dem Betriebsrat überschattet. Aus Sicht von Bernd Buchholz, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP im Landtag in Kiel, wirft der Fall grundsätzliche Fragen auf. Dieser Problematik sollte sich der Gesetzgeber mal annehmen. Einem Beratungsunternehmen sollte das untersagt sein oder es sollte die Pflicht haben, das den Beratenden anzuzeigen. Darüber hinaus sagte der FDP-Politiker mit Blick auf PwC, die Bundesregierung hat Anlass, darüber nachzudenken, ob sie Regressforderungen stellen kann. Dazu kommt, Northvolt ist nicht der einzige Fall, bei der Habecks Förderpolitik gescheitert ist. Der Chipkonzern Intel sollte viele Milliarden für ein neues Werk in Magdeburg bekommen, die Amerikaner haben die Pläne aber auf Eis gelegt. Der Stahlkonzern ArcelorMittal verzichtet auf die staatliche Förderung für die Produktion von grünem Stahl. Die Chipfirma Wolfspeed baut das Halbleiterwerk im Saarland nicht, sondern kämpft jetzt selbst gegen die Insolvenz. Soweit zu dem Artikel. Vielleicht erstmal was ganz Grundsätzliches. Wann braucht ein Unternehmen eine Bürgschaft? Üblicherweise hat ein Unternehmen ein Investitionsvorhaben. Die Fälle, die in dem Artikel genannt wurden, sind wahrscheinlich richtig dicke Brummer, die einen ganzen Batzen Geld kosten. Dieses Geld haben die Firmen meist nicht in der Portokasse. Also versuchen sie für ihr Vorhaben einen Kredit zu bekommen. Im Fall von Northvolt will das Unternehmen 4,5 Milliarden Euro investieren und mit Windenergie Autobatterien herstellen. Das hört sich erstmal nach einer richtig guten Idee an. Aber es geht um 4,5 Milliarden Euro. Also geht das Unternehmen zu einer oder höchstwahrscheinlich zu mehreren Banken und möchte hierfür einen Kredit haben. Für eine Bank ist das auch eine riesige Summe. Also hätte die Bank gerne irgendwelche Sicherheiten für den Fall, dass sie ihr Geld nicht zurückerhalten wird. Eine Staatsbürgschaft oder eine Bürgschaft eines Landes ist so eine Sicherheit. Im Fall der Fälle erhält also die Bank in Höhe der Bürgschaft eine garantierte Ausgleichszahlung. Da der Staat bezüglich seiner Kreditwürdigkeit meist über jeden Zweifel erhaben ist, finden Banken solche staatlichen Garantien richtig cool. Und da der Staat nicht einfach so solche Bürgschaften aussprechen darf, weil im Fall der Fälle die Kohle halt weg ist, muss der Staat sich gut überlegen, wofür er bürgt. Genauso wie es sich auch jeder und jede von uns gut überlegen sollte, wofür wir eine Bürgschaft übernehmen und wofür lieber nicht. Da die Politiker und Beamten wahrscheinlich so wie jeder und jede von uns solche riesigen Investitionsvorhaben nicht alle selbst beurteilen können, holt sich der Staat Berater, die ihn bei der Einschätzung unterstützen. Das ist alles kein Problem. Das ist sogar eine gute Sache, dass sich der Staat hierbei beraten lässt. Im Zweifel ist die Kohle ja weg. Soweit, so gut. Dass von diesen ganzen Vorhaben nicht alles funktioniert, ist relativ normal. Ein gewisser Anteil an Geschäftsaktivitäten funktioniert nun mal nicht. Das kalkulieren alle ein. Deshalb legen sie eben nicht alle Eier in einen Korb, sondern unterstützen verschiedenste Aktivitäten in der Hoffnung, gut ausgewählt zu haben. Um die Risiken zu reduzieren, sollten auch keine zu großen Klumpen dabei sein. Und da hilft uns schon der gesunde Menschenverstand. Jetzt haben die Autoren aber gewisse Häufungen identifiziert. Viele Vorhaben sind gescheitert oder gar nicht erst zustande gekommen. Das könnte natürlich an der im Artikel aufgeworfenen Problematik mit den Interessenkonflikten liegen. Allerdings gibt es auch weitere Einflussfaktoren, die beachtet werden sollen. Die Konjunktur, die Zinsentwicklung und die veränderte geopolitische Lage. Also zumindest erstmal diese drei Dinge und die haben sich massiv geändert. Nach gefühlt 15 Jahren Aufschwung kam erst Corona, dann die Corona-Hilfen und jetzt der Abschwung. Dass in Zeiten des konjunkturellen Abschwungs bzw. zum Ende einer Rezession mehr Insolvenzen auftreten, ist kein Geheimnis. Das weiß jeder. Und dies auszublenden wäre fahrlässig. Dass also grundsätzlich mehr Insolvenzen auftreten, kann alleine daran liegen, dass sich die Konjunktur gedreht hat. Auch halte ich die Häufigkeit der Fälle, in denen PwC beteiligt ist, noch nicht für auffällig, bevor ich nicht die Zahlen der anderen drei Big-Four-Gesellschaften kenne. In wie vielen Fällen war denn KPMG, Deloitte oder EY involviert? Bevor dieser Vergleich nicht vorliegt, würde ich hier keine Rückschlüsse ziehen. Nicht ohne Grund heißen diese vier Gesellschaften die Big Four. Diese vier teilen sich den internationalen Markt auf. Gemeinsam betreuen sie fast alle großen international agierenden Unternehmen. Sollten also diese anderen drei Gesellschaften aber deutlich weniger Fälle haben, die auffällig sind, dann kann man sich die Frage stellen, ob PwC nicht vielleicht doch etwas weniger erfolgreich darin ist, Interessenkonflikte zu vermeiden, als es das Unternehmen nach außen postuliert. Jetzt ist es aber so, dass ein konjunktureller Aufschwung strukturelle Schwächen verdeckt. Das ist so ähnlich wie am Aktienmarkt. Wenn alle Kurse nach oben gehen, dann muss man kein Profi auf dem Aktienmarkt sein. Dann macht auch jeder Laie Gewinne. Man hat nicht Erfolg, weil man so handelt, wie man handelt, sondern obwohl man so handelt, wie man handelt. Unterstellen wir mal, dass die Journalisten ihren Job gemacht haben und nur vergessen hatten zu erwähnen, dass die anderen drei Big Four Gesellschaften überhaupt nicht so viele Fälle haben. Also dass PwC auch im Vergleich zu den anderen drei echt aus der Reihe tanzt. Das könnte also mit der folgenden Formulierung aus dem Artikel gemeint sein: Während über die Jahre die Vergabe der Staatshilfen quasi geräuschlos lief, mehren sich zuletzt prominente Fälle, in denen Staatsgelder auch aufgrund von PwC-Gutachten vergeben wurden an Firmen, deren Geschäftsmodelle kriseln. Okay, in Zeiten des konjunkturellen Aufschwungs können praktisch jedem Unternehmen Staatshilfen gewährt werden, ohne dass groß was passiert. Ist ja klar, da gehen nun mal deutlich weniger Unternehmen pleite. Wenn jetzt also mehr Fälle auftreten, kann das an der Konjunktur liegen oder an der Qualität der Beratung oder der Gutachten. Es kann aber auch sein, dass sich der Staat in der Vergangenheit blind auf ein Gutachten verlassen konnte und es gar nicht mehr akribisch hinterfragen musste. Wenn kaum Firmen pleite gehen, dann braucht der Staat vielleicht auch keine internen harten Kriterien für Dinge, die er noch unterstützt oder eben nicht mehr unterstützt. Und wir wissen ja, es war ja auch politisch gewollt, dass hier gefördert wird. Es kann also sein, dass jeder eine Bürgschaft gekriegt hat, der eine wollte. Dankenswerterweise informieren die Journalisten jetzt über den Text des Gutachtens. Er lautet: Northvolt wird als technisch wettbewerbsfähig bezeichnet. Man schätze das Absatzpotenzial für die Batterien als hoch ein und die Annahmen hinter der Umsatz- und Aufwandsplanung als grundsätzlich nachvollziehbar und plausibel. Eine Rückzahlung der Wandelanleihe sei plausibel. Jetzt würde es also helfen, die Sprache der Prüfer zu dechiffrieren, die ja in diesem Fall als Gutachter tätig sind. Ich würde jetzt diese Sätze wie folgt interpretieren. Die Bezeichnung als technisch wettbewerbsfähig bedeutet für mich, die Technik ist nicht veraltet. Man kann damit in den Wettbewerb treten. Es ist in Schulnoten aber eher eine 3 oder vielleicht sogar eine 4. Es wird nicht gesagt, es wäre eine hohe oder sogar sehr hohe technische Wettbewerbsfähigkeit. Von einer technischen Überlegenheit ist damit nicht die Rede. Es ist auch kein technologischer Herausforderer, der das Potenzial hat, den Branchenführer in naher Zukunft zu überholen. Dann kommen wir zur nächsten Formulierung. Die Formulierung, die Einschätzung des Absatzpotenzials für die Batterien sei hoch, das ist für mich in Schulnoten eine 2 bis 3. Nicht sehr hoch, auch nicht überragend. Weiter geht es mit folgender Formulierung. Die Annahmen hinter der Umsatz- und Aufwandsplanung sind grundsätzlich nachvollziehbar und plausibel. Was ist damit gemeint? Hier gehen bei mir die Warnlampen an. Mit grundsätzlich nachvollziehbar bedeutet mit Einschränkungen nachvollziehbar oder nicht alles war nachvollziehbar. Falls sich das grundsätzlich auch auf plausibel bezieht, also so wie in der deutschen Sprache grundsätzlich nachvollziehbar und plausibel, dann bedeutet das, nicht alles war plausibel, aber eben das meiste. Und hier sollte man nachfragen, was denn zu dieser Einschränkung geführt hat und welche Annahmen es betraf. Welche Annahmen waren nicht nachvollziehbar? Welche Annahmen waren nicht plausibel? Welche Auswirkungen können denn diese Annahmen haben? Und je nachdem, um was es geht, kann das gravierend sein, muss es aber nicht. Und schon kommen wir zur letzten Aussage. Eine Rückzahlung der Wandelanleihe sei plausibel. Das hört sich für mich nach kann sein an. In Schulnoten also eher eine 4 bis 5. Also es kann sein, dass die Wandelanleihe zurückgezahlt wird. Ansonsten hätte PwC geschrieben, es ist davon auszugehen, dass die Wandelanleihe zurückgezahlt wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Wandelanleihe zurückgezahlt wird. Zusammenfassend sind das also keine so richtig tollen Noten. Wir bewegen uns im Bereich von einer 2, 3, 4, 5. Also so Mittelfeld abwärts. Selbstverständlich müsste man jetzt noch den Rest des Gutachtens lesen und auch den Umfang des Auftrags. Wie so oft entdeckt man meist im Kleingedruckten die Gefahrenquellen. Bei Prüfern ist das die Auftragsbeschreibung. Dort wird erläutert, was Teil des Auftrags war und was nicht Teil des Auftrags war. Rein theoretisch kann es also sein, dass dort eine Abgrenzung enthalten ist, die erläutert, dass der Auftrag gar nicht so umfangreich war, wie der Staat ihn jetzt gerne hätte. All das vorausgeschickt bedeutet das aber nicht, dass an der Vermutung der Journalisten nicht doch etwas dran sein kann. Die grundsätzliche Problemstellung oder dieser Wunsch, dass ein Beratungsunternehmen entweder nicht für mehrere Interessenparteien gleichzeitig arbeiten darf oder die Pflicht hat, das zumindest offenzulegen, das halte ich für eine gute Sache. Stellen Sie sich doch einfach mal einen Tarifkonflikt vor, in dem ein Berater sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaft berät. Oder Sie verkaufen Ihr Haus. Als Verkäufer haben Sie den gleichen Berater wie der Käufer. Das ist doch vollkommen absurd. Denn als Verkäufer wollen Sie einen möglichst hohen Preis und als Käufer einen möglichst niedrigen. Das passt also wirklich nicht zusammen. Ich halte es für eine gute Idee, dass ein Beratungsunternehmen entweder nicht für mehrere Interessenparteien arbeiten darf, die gegensätzlich laufen, oder die Pflicht hat, das offenzulegen. Was heißt das Ganze jetzt für die interne Revision? Bezüglich des Prüfens möchte ich Ihnen folgende Dinge mitgeben. Geben Sie sich mit der ersten Vermutung und vielleicht sogar offensichtlichen Schlussfolgerung nicht zufrieden. Fragen Sie tiefer nach. Sind Daten wirklich miteinander korreliert oder sind es nur Zufälle? Besteht wirklich eine Wenn-Dann-Beziehung? Welche weiteren Einflussfaktoren könnte es geben? Versuchen Sie immer, das große Ganze zu erfassen. Suchen Sie nach Aspekten, die Einfluss nehmen könnten und nach Wechselwirkungsbeziehungen. Stimmen Sie die von Ihnen ermittelten Sachverhalte ab und überprüfen Sie, ob Ihnen etwas fehlt. Das Fehlende zu erkennen, das ist die wahre Kunst. Und bezüglich der Berichterstattung möchte ich Ihnen folgende Dinge mitgeben. Denken Sie bitte daran, dass unser Prüfersprech oder Prüferschrieb nicht von allen verstanden wird. Selbst ein Prüfungsergebnis, das nur eingeschränkt funktionsfähig lautet, wird von einigen Interessengruppen als »Hey, funktioniert doch« schön geredet. Wählen Sie in Ihrer Ergebnisbesprechung klare Worte und das darf dann auch mal eher umgangssprachlich sein, damit es auch wirklich jeder versteht und die Problematik jedem klar wird. Wenn es gerechtfertigt ist, können Sie ruhig unmissverständlich sagen, hey, das ist Schrott, damit kommen wir beim Wirtschaftsprüfer oder bei der Aufsicht niemals durch. Natürlich schreiben Sie das so nicht auf. Da steht das dann auf prüferisch im Text. Aber in der Besprechung, da sollten Sie klare Worte nutzen. Da kommt es darauf an, dass die Leute verstehen, was Sie meinen und warum Sie das so sagen. Und Achtung! Umgekehrt darf es niemals sein. Das gesprochene Wort darf nicht milder sein als der Text. Sonst werden Sie gebeten, das alles umzuformulieren. So, und das war's schon wieder für heute. Hier bin ich wirklich gespannt über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Wie Sie gemerkt haben, habe ich meine Webpage umgestaltet mit einigen Hiccups und Verzögerungen. Ich habe auch meine Newsletterliste so gut wie weggeworfen, weil da etwas nicht in Ordnung war. Wenn Sie keinen Newsletter von mir erhalten haben, aber gerne einen hätten, melden Sie sich, tragen Sie sich auf meiner Webseite puhani.com für den Newsletter ein. Wenn Sie mir was mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Dort müssen Sie Ihre Absendemailadresse nicht angeben, wäre aber nett, damit ich Ihnen antworten kann. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie gerne Werbung dafür, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.